Psalm 42. Das ist heute der Bibeltext, den ich mit euch gemeinsam durchnehmen möchte. Bei diesem Bibeltext, da geht es, wie hier schon vorne an der Wand eingeblendet, geht es um das Lechzen nach Gott. Wir haben ja in unserer Predigtreihe Behüte dein Herz die Punkte beleuchtet, dass wir uns ausrichten sollen nach Gott, dass wir uns von ihm verändern lassen sollen, dass wir Hunger und Durst nach seinem Wort haben sollen. Das war so der letzte Teil, den wir beleuchtet haben, die Predigt von Corny aus Psalm 1. Ja, habe ich jetzt richtig? Psalm 1 war das letzte. Und heute geht es darum, dass wir uns nach Gott ausrichten, indem wir nach ihm lechzen. Und jetzt nehmen wir uns das Beispiel hier von dem Hirsch aus Psalm 42. Das ist ein Psalm von den Söhnen Korahs, ein Maskil. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahinzog im Gedränge mit ihnen, feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir. Darum gedenke ich an dich im Land des Jordan und der Hermon-Gipfel am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade entbieten und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen, weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Hohn meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. Die Söhne Korahs, vielleicht hat es auch einer geschrieben, weil es hier in Einzahl formuliert ist, einer von den Söhnen Korahs. Er ist in einer überaus großen Bedrängnis und er verlangt nach Gott. Er verlangt nach der Gegenwart Gottes. Und er drückt dieses Verlangen aus in einem Beispiel von einem Hirsch. Kinder, wisst ihr, warum die Hirsche schreien? Warum sie brüllen? Hirsche, sie schreien, wenn sie Durst haben. Wenn sie irgendwo im Wald sind und einen Bach suchen oder einen Teich oder eine Quelle suchen, und dann schreien sie und hören mit den Ohren, wie der Schall zurückkommt. Und dann merken sie, von der einen Seite, da kommt es ein bisschen anders rüber wie von der anderen Seite, da muss Wasser sein. Und dann gehen sie in die Richtung und schreien immer wieder, bis sie das Wasser gefunden haben. Sie haben so einen Durst und vor lauter Durst schreien sie und das Echo zeigt ihnen den Weg zum Wasser. Das hier, dieses Beispiel, dieses Bild nehmen die Söhne Korahs hier für ihr inneres Verlangen nach Gott. Ja, wir Menschen, wir haben ein Verlangen nach Gott. Spätestens dann, wenn wir mit unserer eigenen Kraft nicht mehr weiterkommen. Wenn wir keine Ideen mehr haben, wenn unsere Weisheit nicht reicht, wenn die Probleme uns über den Kopf wachsen, wenn wir keine Auswege mehr haben. Ja, Kinder, wenn ihr in der Schule seid und vielleicht in einer Klassenarbeit nicht mehr weiter wisst oder sonst irgendwelche Entscheidungen anstehen, dann auf einmal fällt uns ein, ja, wir brauchen ja Gott. Oder wenn unser Geld ausgeht, wenn wir nach einem Arbeitsplatz suchen, wenn wir nach einer Wohnung suchen, nach einem Haus suchen, nach einem Bauplatz suchen, was auch immer, und uns die Weisheit mangelt, ja, dann brauchen wir Gott. Brauchen wir Gott nicht auch vorher? Nur leider vergessen wir das oft. Auch in solchen Situationen nach Gott zu fragen, wo wir gerade keinen Mangel haben. Aber die Söhne Korahs, sie hatten hier ein Problem. Sie wurden von den anderen angefeindet. Sie wurden verspottet. Schaut mal, ihr habt hier jetzt das Problem. Und wo ist euer Gott? Wo zeigt er sich? Da klingt so dieser Vorwurf heraus, ja, eigentlich habt ihr doch gar keinen Gott. Er lässt euch doch im Stich. Er tut doch nichts. Ihr seid theoretisch gottgläubig, aber in Wirklichkeit habt ihr doch gar keinen Gott. Guckt mal, wenn es drauf ankommt, zeigt er sich nicht. So klingt der Vorwurf hier. Was machen die Söhne Korahs? Sie sagen nicht, ja, stimmt. Immer wenn es drauf ankommt, dann ist nichts. Das sagen sie nicht. Sondern sie schreien nach Gott, wie ein Hirsch. Aber ein Hirsch schreit nicht einfach so, wenn er Durst hat. Aus Verzweiflung. Ein Hirsch steht nicht einfach so im Wald und brüllt und legt sich dann hin zum Sterben. Sondern ein Hirsch, er schreit und achtet ganz genau auf das Echo. Ein Hirsch schreit, um den Weg zu finden. Nicht einfach, um seinen Ärger Luft zu machen. Mein Magen ist zusammengeschrumpft, mir fehlt Wasser. Was ist das für ein ungerechter Gott? Und der Hirsch schreit, guckt sich um und da ist immer noch kein Wasser links und rechts von mir, brüllt wieder, ist böse und legt sich zum Sterben. Nein, so ist das nicht. Nicht so schreit der Hirsch, sondern der Hirsch schreit, weil er ein Ziel hat. Er möchte mit diesem Schrei einen Weg finden. Und so können wir das auch hier erkennen bei den Söhnen Korahs. Ihr Sehnen nach Gott, ihr Schrei nach Gott hatte das Ziel, Gott zu finden, Gott zu erkennen, die Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Sie hatten so eine Sehnsucht danach, vor Gottes Angesicht zu erscheinen. Wir kennen die Situation, in der Jesus zu der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen sagte, es kommt die Zeit und sie ist schon da, dass die wahren Anbeter Gottes ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also jederzeit und überall. Weil die Juden, die Samariter haben ja gestritten, ob in Jerusalem der Anbetungsort ist oder auf dem Berg Horeb. Als die Söhne Korahs lebten, mussten die Juden immer nach Jerusalem gehen, um anzubeten. Jetzt waren sie wahrscheinlich an einem Ort und in einer Situation, in der sie keine Möglichkeiten hatten, dorthin zu gehen, dorthin zu gelangen, vielleicht durch Feinde, durch, ich weiß nicht was, wird hier nicht beschrieben. Sie konnten nicht hingehen und anbeten. Sie konnten nicht zum Tempel kommen. Und sie hatten ein inneres großes Verlangen, dorthin zu kommen und haben sich erinnert, Mensch, wie schön war das, als wir mit allen zusammen da feierlich zum Haus Gottes gehen konnten, als wir mit der feiernden Menge dorthin kamen und wir gemeinsam Gott angebetet haben. Das fehlt mir. Ich will das gerne wieder haben. Ich möchte mit Gott in Gemeinschaft sein. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass wir ihn wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten dürfen. Dass wir nicht warten müssen, bis der Tag der Woche kommt, an dem wir durch Jerusalem oder sagen wir mal hier ins Gemeindehaus oder sonst wohin gehen dürfen, sondern dass wir zu jeder Zeit, an jedem Ort zu Gott beten dürfen. Also sie haben ein Verlangen gehabt, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. So wie ist das bei mir, wie ist das bei dir? Wenn wir in eine Bedrängnis kommen, wenn wir in eine Schwierigkeit kommen, ist in uns dieses Verlangen da, mit Gott in Gemeinschaft zu treten. Ich will unbedingt jetzt mit Gott reden. Und manchmal hat man ja nicht immer sofort die Ruhe und die Gelegenheit, mit Gott zu reden, also ins Gebet zu gehen, Ruhe fürs Gebet, hat man ja nicht immer. Manchmal ist so eine hektische Situation, da kann man nur ein Stoßgebet zu Gott schicken. Aber ist da dieses Verlangen danach, innerlich zur Ruhe zu kommen und mit Gott in Gemeinschaft zu treten? Das, was Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, wenn du betest. So diese Ruhe in der Gemeinschaft zu Gott. Ist dieses Verlangen da? Die Söhne Koras hatten dieses starke Verlangen. Und sie haben das verglichen mit dem Verlangen des Hirsches nach Wasser. So wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Lechzen, dieses Verlangen, danach schreien, so wie kleine Babys, wenn sie Hunger haben. Die lassen nicht locker. Die Mütter wissen das am besten. Ja. Das wird mit zunehmendem Fortschreiten der Zeit wird das heftiger bei den Kindern, wenn man ihnen nicht endlich mal den Hunger stillt. Wir waren alle so, als wir klein waren. Und das ist richtig. Und so sollen wir auch ein Verlangen, ein Lechzen, ein Schreien nach Gott haben, nach Gemeinschaft, nach Gegenwart, in die Gegenwart Gottes zu kommen, vor sein Angesicht zu treten. Nun, wie kommen wir in die Gemeinschaft mit Gott? Wie können wir Gottes Gegenwart erkennen? Die Feinde der Söhne Koras hier haben ihn vorgeworfen, ja, wo ist denn euer Gott? Wo ist er denn? Was macht ihr, wenn ihr von Nachbarn, von Schulkameraden, von Arbeitskollegen gefragt werdet, ja, wo ist denn Gott? Zeig mir deinen Gott. Du bist gläubig, aber wo ist denn dein Gott? Wo ist er denn? Zeig ihn mir. Wie kann ich mit deinem Gott in Kontakt treten? Wie geht es? Das war der Vorwurf der Feinde der Söhne Koras. Ja, wo ist denn jetzt euer Gott? Wo ist denn dein Gott? Wie können wir jetzt mit unserem Gott, an den wir ja glauben, wie können wir mit ihm in Gemeinschaft treten? Wie können wir seine Gegenwart wahrnehmen? Wie können wir wissen, dass er da ist? Müssen wir in uns hineinhorchen, meditieren und innen drin irgendwas spüren? Ist das so? Müssen wir auf eine Vision warten? Irgendeine Erleuchtung, ein Licht, ein Donner, ein Grollen, ein Pfeifton? Muss irgendein Wunder passieren, dass wir verstehen, das war jetzt Gott? Müssen wir ein spezielles Gefühl haben? Wie können wir Gott erfahren? Wie können wir eine Antwort auf diese Frage finden? Wo ist denn dein Gott? Wie können wir dieses Sehnen, dieses Lechzen nach Gott stillen? Jesus sagte, als er auf dieser Erde wandelte, zu seinen Jüngern: Seht mich an und ihr seht Gott. Und zu den Pharisäern sagte er: Ihr meint, das Leben in der Schrift zu finden, ja, forscht darin, denn sie ist es, die von wem zeugt? Die von mir zeugt. Also wenn wir in Jesus Gott sehen und in der Schrift Jesus, wo finden wir Gott? In der Schrift, in seinem Wort. Da müssen wir hineingehen. In sein Wort müssen wir uns vertiefen. Dann werden wir Gott erkennen. Dann werden wir anhand seines Wortes feststellen: Gott gibt es. Gott ist real. Gott ist wirklich da. Und wir werden anhand der Schrift feststellen, dass Gott wirkt. Ja, es gibt Situationen im Leben, da merken wir nicht, dass Gott da ist. Da würden wir uns wünschen, dass Gott irgendwie sichtbarer wäre oder sichtbar wäre, weil wir eine Schwierigkeit haben und wir sehen keine Lösung. Wir sehen auch nicht, dass sich eine Lösung anbahnt. Wir sehen nicht, dass Gott da irgendwie was macht. Vielleicht liegt es daran, dass wir von Gott erwarten, dass er sich so verhält, wie ich mir das wünsche, wie ich mir das vorstelle. Dass Gott irgendwelche Wege geht mit mir, mit meinem Nachbarn, mit all den Leuten um mich herum, so wie ich mir das vorstelle. Vielleicht habe ich eine konkrete Vorstellung, wie Gott sich offenbaren müsste. Eigentlich müsste Gott jetzt dies und das und jenes tun. Oder er dürfte das und das nicht zulassen. Das kann doch nicht sein. Ja, wo ist denn Gott? Und schon begeben wir uns auf dieselbe Schiene wie die Feinde von den Korachs-Söhnen und stellen die gleiche Frage: Ja, wo ist denn jetzt Gott? Die Söhne Korachs kommen zu einem sehr interessanten Ergebnis. Sie sagen: Was bist du so unruhig, meine Seele, in mir? Was irritiert dich? Was macht dich so durcheinander? Was verwirrt dich, meine Seele? Harre auf Gott. Warte auf Gott. Sei geduldig. Gott wird eingreifen. Auf jeden Fall. Du wirst ihm noch danken, dass er deine Rettung ist. Die Rettung wird von Gott kommen. Eine Lösung wird kommen. Warte auf Gott. Das ist etwas, was uns oft schwerfällt. Wir möchten jetzt und hier und gleich sehen, dass Gott so handelt, wie ich mir das vorstelle. Ja, die Söhne Korachs hatten tatsächlich mit dem gleichen Gedanken ein Problem. Ich entnehme es daraus, dass sie immer wieder, und auch im Psalm 43 setzt sich das fort, immer wieder unruhig werden. Sie sagen sich: Harre auf Gott. Und kaum haben sie es ausgesprochen, dann fangen sie schon wieder an zu überlegen: Ja, wieso, weshalb? Und harre auf Gott. Na nee, und dies und das. Und dann immer wieder hier, immer wieder kommt das. Sie standen im gleichen Kampf, wie wir stehen. Das heißt für uns, wir dürfen den Kampf nicht aufgeben, sondern müssen wie der Hirsch immer wieder nach diesem Wasser verlangen, immer wieder nach der Gegenwart Gottes verlangen, immer wieder danach streben, mit ihm in Gemeinschaft zu treten und auf ihn warten. Wie der Hirsch auf das Echo wartet. So, meine Seele, harre auf Gott. Er wird eine Antwort geben. Er wird eine Lösung schenken. Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Vielleicht nicht dann, wenn ich es mir vorstelle. Vielleicht nicht von den Leuten, von denen ich mir das vorstelle. Oder von den Sachen, von denen ich denke, da müsste jetzt was passieren. Aber warte. Harre aus. Gott wird eine Antwort geben. Und Für uns heißt das, dieser Schrei nach Gott, dieses Rufen nach Gott, dieses in die Gemeinschaft mit Gott gehen, heißt in seinem Wort lesen und forschen. Jesus sagte zu den Pharisäern, habe ich eben schon erwähnt, forsche darin, denn sie ist es, die von mir zeugt. Wenn wir Gott suchen, in der Schrift werden wir ihn finden. Wenn wir eine Antwort suchen, in der Schrift werden wir sie finden. Wir brauchen noch nicht auf Visionen warten. Wir brauchen nicht auf besondere Gefühle warten. Wir brauchen nicht auf besondere Umstände warten, auf Wunder oder sonst irgendwas Außergewöhnliches. Wir können ganz einfach, so wie wir da sind, in unserer Freude, in unserem Leid, in unserer guten Stimmung, unserer schlechten Stimmung, einfach in das Wort Gottes eintauchen. Und wir können Gott darin erkennen. Ich finde, in den ganzen Psalmen ist das so dieser Vorgang, Gott suchen, sehr, sehr gut beschrieben. Es gibt sehr viele Psalmen, die von Freude, von überschwänglichem Glück zeugen, andere von tiefer Betrübnis, von Unglück, von Bedrängnis. In den Psalmen haben die Liederdichter so ihr Schreien zu Gott ausgedrückt, in den verschiedensten Situationen. Es kann oft ein erster Ansatz sein, in einer schwierigen Situation mal einen Psalm zu lesen. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht damit zufrieden sein, wenn wir Gott nicht erkennen. Wir dürfen nicht sagen, ja, ist mir egal. Sondern wir sollen tatsächlich Gott erkennen. Wir sollen tatsächlich nach dieser Gemeinschaft mit Gott streben. Und wenn wir in einer Situation sind, wo wir Gott nicht sehen, dann sollen wir nicht sein wie ein Hirsch, der schreit und sich zum Sterben niederlegt, sondern dann sollen wir mutig weiter sein. Wie eine, ja, bei diesem Beispiel mit der Witwe, die bei dem Anwalt immer wieder nachgefragt hat, immer wieder und immer wieder und immer wieder nachgefragt hat, so auch wir. Immer wieder bei Gott nachfragen und immer wieder ihn suchen. Das wird uns prägen. Das wird unseren Umgang mit den alltäglichsten Dingen prägen, wenn wir Gott suchen. Nicht, dass wir Gott suchen als unseren Helfer, als derjenige, der das tun muss, was wir wollen, sondern dass wir Gott suchen in seiner Allmacht, in seiner Souveränität, dass wir ihn in seinem Wirken erkennen. Da sagen, okay, jetzt habe ich verstehe, Gott tut etwas, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht was, aber ich weiß, Gott tut etwas. Und da kann ich ruhig werden. Da kann ich meine Seele einstimmen, mein Herz, mein Inneres einstimmen auf das Warten. Ruhig warten. Harren heißt warten. Ruhig warten. Nicht panisch. Kinder, wie macht ihr das, wenn ihr von den Eltern eine Antwort haben wollt? Ihr möchtet was Bestimmtes haben. Ihr möchtet vielleicht irgendwo hinfahren und ihr wollt eine Erlaubnis haben. Papa, darf ich? Mama, darf ich? Wenn nicht gleich die Antwort kommt, darf ich? Darf ich? Ich sehe schon die Eltern grinsen, die kennen das nur so gut. Das ist eine Ungeduld im Warten, ein ungeduldiges Warten. Ja, wir sollen bei Gott immer nachfragen. Aber wenn wir ihn erkannt haben, wenn wir verstanden haben, okay, Gott ist da, er ist am Wirken. Ich weiß, er ist da, auch wenn ich ihn noch nicht ganz verstehe, aber ich weiß, er hat es in der Hand. Dann darf ich ruhig werden. Dann darf ich einfach warten. Ich habe es Gott gesagt, was mich bedrückt. Die anderen, die sagen mir, wo bist du, Gott? Gott, bitte. Ich kann ihnen kein Bild malen, sagen, das bist du. Ich zeig dich ihnen doch irgendwie. Sollen sie in deinem Wort lesen, sollen sie dich erkennen. Und Gott wird irgendeine Antwort geben. Vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Gott wird sich auch in meinem Leben zeigen. Gott wird sich in deinem Leben zeigen. Aber wir dürfen einfach geduldig, ruhig warten. Das heißt harren. Meine Seele, werde ruhig. Harre. Harre aus. Und harren, in diesem Wort steckt ein Warten, bis das Ergebnis da ist. Also nicht einfach 10 Tage, 50% meines Lebens, 90% meines Lebens und dann kann ich es nicht mehr aushalten. Jetzt habe ich lang genug gewartet. Es ist immer noch keine Lösung da, das kann nicht sein. Jetzt kann ich nicht mehr warten, jetzt ist Schluss. Und dann macht man irgendeinen Blödsinn. Das ist mit Harren nicht gemeint. In dem Wort Harren steckt immer ein geduldiges Warten bis zum Ende, bis die Lösung da ist. Und diesen Mut sprechen sich die Söhne Korachs immer wieder zu und sagen, harre auf den Herrn, du wirst noch sehen, die Rettung von dem Herrn kommt. Du wirst sehen, dass er meine Rettung ist. Du wirst sehen, meine Seele, dass er dein Gott ist. Vers 12. Warum bist du so betrübt? Warum bist du so unruhig? Warte doch einfach auf ihn. Und wenn wir so auf ihn warten, dann wird unser ganzer Lebenswandel und unsere ganzen Entscheidungen, die wir fällen, die werden sich danach ausrichten. Wir werden das nicht außer Acht lassen, auf Gott zu warten. Wir werden nicht vorschnell irgendwelche Schlüsse ziehen, vorschnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Wir werden nicht hektisch und panisch und in Angst leben müssen, sondern wir können ruhig warten, bis Gott eine Lösung schenkt. Auch wenn wir ihn vielleicht nicht manchmal immer sofort wahrnehmen. Mir ist da noch ein anderer Punkt aufgefallen. Wenn ich nach Gott frage, wenn ich nach der Gegenwart Gottes verlange, weil ich in der gegenwärtigen Situation das irgendwie nicht verstehe, wie kann das so sein? Wie kann der so handeln? Wie kann sich das so entwickeln? Warum gerade bei mir und warum gerade und so weiter? Wie kann das alles sein? Wenn ich da nach Gott frage, kann es auch bedeuten, dass Gott mir in seinem Wort zeigt, dass ich irgendwas zu korrigieren habe. Kann es durchaus sein, dass sein Wort mich in die Zucht nimmt? Dass sein Wort mir zeigt, du hast da was zu verändern. Und dass wir feststellen müssen, durch das angebliche Wegbleiben von Gott, wo wir Gott gerade nicht gesehen haben, da hat Gott mich gerade dahin geführt, dass ich jetzt verstehe, dass ich mich verändern muss, dass ich dies lassen muss oder jenes tun muss. Und Gott nennt das eine Gnadenzucht. Sein Wort nimmt uns in die Zucht, dass wir das gottlose Wesen verleugnen, dass wir uns davon abwenden und dass wir auf ihn hören können. Aber dafür ist es wichtig, dass wir beständig in diesem Verlangen zu Gott stehen. Dann werden wir offen sein für die Korrekturen des Wortes Gottes, so wie es im Timotheusbrief steht. Sein Wort ist uns gegeben zur Züchtigung, zur Zurechtweisung, zur Ermahnung. Vielleicht ist es besser, wenn ich es mal kurz lese. Timotheus 3,16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Aber damit das passieren kann, dass die Schrift an uns arbeitet, müssen wir offen sein. Offen sein für das, was in der Schrift steht. Und das, finde ich, beschreibt hier der Psalm 42 so deutlich, auch mit diesem Beispiel des Hirsches. Er schreit, um zu hören. Er schreit nicht, um seinem Ärger Luft zu machen, sondern um zu hören. Ich lese in der Bibel nicht, um gelesen zu haben, sondern um Gott zu erkennen, um ihn zu finden, um etwas daraus zu lernen. Und wenn ich offene Ohren habe dafür, dann wird mir auch eine Antwort kommen. Aber dafür muss ich dieses Verlangen haben. Ein letztes Beispiel und dann gehen wir ins Gebet. Wer von euch Kindern hat schon mal zu Hause Staub gesaugt? Alle? Oder gibt es jemanden, der noch nie den Staubsauger angemacht hat oder bewegt hat? Noch nie? Doch, bestimmt, ne? Gibt es bei euren Staubsaugern zu Hause so einen Knopf, wo man anschalten muss? Ja? Stellt euch vor, ihr macht das nicht. Ihr schaltet den nicht ein. Und es geht überall lang mit dem Staubsauger. Ich habe mal ein kleines Video gesehen, da hat jemand seine Oma gefilmt, die hat den Schlauch gar nicht im Staubsauger gehabt und hat die ganze Wohnung aufgeräumt. Der war nicht verbunden. Gibt es dann ein gutes Ergebnis, wenn der nicht eingeschaltet ist oder der Schlauch nicht eingesteckt ist? Er muss auf Saugen eingestellt sein, ja? Er muss ziehen. Dann hat das auch Sinn. Und so ist es auch beim Bibellesen. Wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir in der Bibel lesen, unser Staubsauger, das ist das falsche Wort, unser Saugen, unser Verlangen, unser Sehnen, das muss eingeschaltet sein. Sonst ist das nur, wie wenn ihr zu Hause den Boden massiert, ohne den Staub einzusaugen. Das ist wie wenn ihr trinkt und nicht schluckt, da läuft alles wieder raus. Ihr müsst das reinnehmen beim Essen, man muss schlucken, sonst hat das keinen Sinn. So auch unser Sehnen, unser Verlangen nach dem Wort Gottes. Es muss da sein. Wenn wir kein Sehnen, kein Verlangen nach dem Wort Gottes haben, nach Gott selbst, wenn wir nicht Gott erkennen wollen in seinem Wort, dann ist das wie wenn wir einfach den Boden massieren mit dem Staubsaugerstock. Es ist sinnlos. Dann ist das Religiosität. Ja, dann kann ich wieder morgens einen Haken machen. Ja, ich habe wieder eine Bibel gelesen, ich habe wieder ein Kapitel gelesen. Ich habe wieder ein paar Verse auswendig gelernt. Kann man alles wunderbar machen. Und alle denken, Mensch, ist sehr fleißig. Schon dreimal die Bibel durchgelesen, schon fünfmal die Bibel durchgelesen. Aber wenn das Verlangen, das Sehnen, das Lechzen nach Gott nicht da ist, ist es sinnlos. Wir brauchen dieses Bedürfnis, dieses Verlangen, Gott zu erkennen, Gott zu finden, Gott zu suchen in seinem Wort. Und das wünsche ich mir, und das wünsche ich euch, dass Gott uns dieses Verlangen schenkt. Dass wir effektiv in seinem Wort suchen. Und wir werden ihn finden. Du wirst ihm noch danken, dass er deine Rettung ist und dass er dein Gott ist. Amen.